D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit Vera Linz am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Der Ansatz ist radikal. Während andere seit Jahren darüber streiten, wie das Urheberrecht im digitalen Zeitalter angepasst werden kann, fordern die Niederländer Joost Smiers und Marieke van Schindel einfach kurzen Prozess. Das Urheberrecht gehört abgeschafft und zwar besser früher als später, so das Credo des Politikwissenschaftlers und der Medienwissenschaftlerin. In ihrer Streitschrift No Copyright haben sie ihre Argumentation dargelegt. Das Buch ist Anfang dieses Monats erschienen in Deutsch. In dieser Woche wurde es in einer öffentlichen Diskussion in Berlin vorgestellt und wir wollen diese Diskussion hier im Online-Talk weiterführen. Utopischer Tagtraum digitaler Extremisten oder kluger Ansatz für eine allgemeine Befriedung der erhitzten Diskussion um das Urheberrecht? Diese Frage will ich versuchen zu beantworten mit meinen Studiogästen hier in Berlin, die nicht gegensätzlicher sein könnten, zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht ändert sich diese Sicht im Laufe dieser Stunde. Herzlich willkommen Christoph Käse, Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG. Hallo.
Hallo Fräulein, guten Tag.
Dann im Studio Dr. Till Kreuzer, Rechtsanwalt, Urheberrechtsexperte und Initiator und Betreiber der Internetplattform Eagle, Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Darüber wollen wir heute nicht reden, aber das sei trotzdem erwähnt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Guten Morgen. Und außerdem im Studio Michael Seemann, Blogger und Kulturwissenschaftler, unser Mann in der Runde, der die Forderung nach Abschaffung des Urheberrechts unterstützt. Hallo.
Hallo.
Drei Dinge würde ich gern in dieser knappen Stunde besprechen. Einmal die Kritik am Urheberrecht mal ein bisschen auseinandernehmen. Was ist dran, was ist berechtigt, was nicht? Zweiter Punkt, wie weit kann das Urheberrecht in der digitalen Welt überhaupt noch tragen? Und der dritte Punkt wäre, welche Alternativen haben wir zum Status quo? Würde eine Abschaffung Sinn machen oder kann ein reformiertes Urheberrecht helfen? Oder vielleicht gibt es ja noch was dazwischen. Till Kreuzer, Sie sollen das erste Wort haben als Rechtsanwalt. Urheberrecht, wie kann man diesen Begriff auf den Punkt bringen, über den wir heute diskutieren wollen?
Den Begriff auf den Punkt zu bringen, das ist relativ einfach noch. Man könnte sagen, das Urheberrecht sollte eigentlich dazu dienen, den Kreativschaffenden dieser Welt ein Einkommen zu sichern und auch ihr ideelles Interesse an dem Werk, dass da nicht jemand anders seinen Namen draufschreibt beispielsweise oder es einfach ganz stark verunstaltet, zu schützen.
Das heißt, es ist das Recht an meinem geistigen Werk, was ich geschaffen habe oder was Künstler geschaffen haben?
So ist jedenfalls die Grundidee.
Copyright, ist das ungefähr dasselbe oder gibt es da große Unterschiede?
Also es gibt relativ große Unterschiede in der Begründung des Copyrights im Gegensatz zum kontinentaleuropäischen Urheberrecht. Die Auswirkungen, also die Realisierung des Ganzen im Gesetz, ist aber in vielen Fällen sehr, sehr ähnlich.
Also können wir das mal sozusagen unter einen Hut packen heute?
Ich würde jedenfalls sagen, dass sich es nicht lohnt, jetzt in diesem Kontext diesen Unterschied zu besprechen, weil das einfach zu kompliziert ist und außerdem mit der Frage, ob es sowas überhaupt geben soll oder nicht, im Prinzip nichts zu tun hat.
Sie haben schon im Konjunktiv gesprochen, sollte eigentlich, was hat aus Ihrer Sicht das Urheberrecht Positives geleistet? Wie schätzen Sie das ein?
Also das Urheberrecht ist im Prinzip eine sinnvolle Einrichtung der Idee nach jedenfalls der Moderne, die dazu führt, dass eben der Urheber an seinem geistigen Erzeugnis ein Schutzrecht genießt, was zum Beispiel dazu führt, dass wenn der Urheber einen Roman geschrieben hat, einen Autor einen Roman geschrieben hat und er geht irgendwo hin und sagt, möchtet ihr diesen Roman nicht drucken? Und die sagen, nein, wollen wir nicht und machen es dann trotzdem, dass sowas eben nicht erlaubt ist. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Christoph Käse, da stimmen Sie sicherlich zu.
Da stimme ich Herrn Kreuzer zu, ja.
Michael Seemann, Sie sind der in der Runde, der durchaus auf ein Urheberrecht verzichten könnte.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die medialen Grundvoraussetzungen durch das Internet sich so wahnsinnig geändert haben, dass ich glaube, dass das Urheberrecht heutzutage mehr Probleme verursacht, als dass es Probleme löst. Ich glaube, diese Ursituation des Menschen, der zum Buchverlag geht, ist ein Auslaufmodell und es ist eher so, dass jeder, der etwas zu publizieren hat, es sofort publizieren kann. Und dass ein relativ freizügiger Umgang mit Informationen möglich und dadurch auch gepflegt wird. Und es ist mittlerweile so, dass wir alle mehr oder weniger mit diesem Recht des Urheberrechts konfrontiert sind, was vorher eben sozusagen ein Spezialrecht war für eben Verleger und Autoren und oder irgendwelchen Kunstschaffenden, die eine kleine Elite waren. Und ich glaube, dass das Urheberrecht eben in diese Welt nicht mehr reinpasst.
Herr Käse, Sie nicken.
Ich nicke deswegen, weil Herr Seemann in einem ganz wichtigen Punkt recht hat, und das begründet auch die Notwendigkeit der Debatte, aber auch die Heftigkeit der Debatte zurzeit. In der Tat ist der normale private Nutzer vorher mit dem Urheberrecht nicht in Berührung gekommen. Was hat er gemacht? Er ist in den Buchladen gekauft, hat sich ein physisches Buch gekauft und hat an diesem Buch, also in dem bedruckten Papier, tatsächlich ein Eigentum erworben und durfte das dann verschenken, durfte das weiterverkaufen, durfte es wegwerfen, durfte damit machen, was er wollte. Er durfte davon sogar Kopien anfertigen, private Kopien. Er durfte zum Beispiel seinem Freund sagen, hier bitteschön, ich habe dir 5 Seiten daraus kopiert. Das war abgedeckt durch Systeme wie zum Beispiel diese Kopiergeräteabgabe. Er durfte es nicht gewerblich kopieren, hat er aber auch in den allermeisten Fällen einfach nicht gemacht. Deswegen ist er mit dem Urheberrechtsgesetz nicht in Berührung gekommen. Heute geht das viel, viel leichter zu kopieren. Heute ist auch der direkte Kontakt mit dem Urheberrecht schon deswegen gegeben, weil man sehr schnell Kopierhandlungen anfertigt, aber gleichzeitig gar kein physisches Eigentum mehr erwirbt. Wenn man zum Beispiel sich eine Platte herunterlädt aus dem Internet, hat man ja gar kein physisches Eigentum mehr. Man hat nur eine digitale Kopie davon. Also ein Gesetz, das für Profis geschrieben ist, im Umgang mit Profis und deswegen natürlich auch in vielen Stellen so kompliziert formuliert ist, dass man es kaum verstehen kann, trifft nun plötzlich auf eine allgemeine Öffentlichkeit, die sich damit irgendwie auseinandersetzen muss. Da muss man sicherlich vereinfachen und es auch verständlicher machen. Aber man sollte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und die Ideen, von denen Herr Kreuzer sprach, die ja im Grundsatz her nicht schlecht sind, gleich alle wegwerfen. Modernisieren ja, klarstellen auch, aber nicht auskippen.
Herr Kreuzer, es ist aber schon eine andere Art von Eigentum heute in der digitalen Welt, weil eben der Originalgegenstand ja nicht verschwindet.
Das war aber auch immer schon so. Also man muss ja stark unterscheiden zwischen dem Eigentum an dem Buch, also an dem Papier und dem Buchdeckel, und dem geistigen Eigentum am Inhalt. Und ich würde auch gar nicht von geistigem Eigentum sprechen, weil das eben diese beiden Bereiche sehr, sehr stark vermischt und da aber sehr große Unterschiede bestehen. Wenn ich ein Buch, also die Sache Buch, wenn mir die jemand wegnimmt, dann habe ich kein Buch mehr und der andere hat ein Buch. Aber wenn jemand die Sache oder den immateriellen Gegenstand, den Text da drin übernimmt, kopiert, dann habe ich den Text immer noch und der andere hat eins mehr. Das heißt, geistiges Eigentum ist reproduzierbar. Sacheigentum ist eben nicht ohne weiteres reproduzierbar und vor allem ist das geistige Eigentum im digitalen Bereich zu Kosten null reproduzierbar quasi. Und das sind schon große Unterschiede. Was aber jetzt nicht heißt, also auch dieser Begriff, ich würde mich daran nicht aufhängen wollen, geistiges Eigentum hin oder her. Es geht um die Frage, braucht es auch in einer digitalen Online-Welt noch Rechte, die dazu führen, dass eben bestimmte Rechtspositionen bei bestimmten Personen oder Unternehmen liegen. Und ich bin deutlich der Meinung, ja, es braucht solche Rechte, aber die Rechte, wie sie eben aus dem 19. Jahrhundert teilweise noch stammen und so wie sie konzipiert sind, halte ich für nicht mehr angemessen und nicht mehr passend.
Über Alternativen werden wir noch sprechen. Die Kritik oder das Problem ist ja nicht nur, dass man heute viel leichter Dinge vervielfältigen kann, auch gewerblich oder privat oder wie auch immer, sondern eine Kritik ist ja auch, dass das Urheberrecht nicht schützenswert sei, weil sich eben durch die Digitalisierung auch der gesellschaftliche Zustand verändert hat. Also die Frage nach dem Verhältnis zwischen Privateigentum an geistigen Gütern und die Vergesellschaftung dieser Güter stellt sich neu, weil ja jeder auch selber viel leichter sich beteiligen kann an der Produktion, an der Reproduktion von geistigen Gütern, am Mixen, an dem Verwurschteln von verschiedenen Dingen und natürlich der Konsument einen gesellschaftlichen Anspruch darauf hat, mit solchen Dingen sozusagen zu spielen. Und das wird natürlich durch das Urheberrecht sehr in Frage gestellt, sodass es ja auch eine moralische Frage ist, ob man das verändern muss oder nicht.
Frau Linz, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich glaube, die beiden Positionen, die wir von Herrn Kreuzer und Herrn Seemann gerade gehört haben, sind eigentlich relativ leicht vereinbar. Herr Kreuzer sagt, der Autor möchte oder sollte bitte vorher gefragt werden, bevor sein Werk genutzt wird. Ja, das ist sozusagen sein eigenes Erzeugnis. Da kann man ja eigentlich bei Vernunft nur sagen, richtig. Gleichzeitig sagt Herr Seemann, im Internet ist das alles ein bisschen zu kompliziert geworden. Das muss schneller geklärt werden. Das ist ja auch richtig. Hinterher zu telefonieren, um irgendwie Rechte einzuholen für eine Online-Verbreitung, ist kompliziert. Man weiß die Telefonnummer nicht, dann geht da keiner ran und so. Eigentlich müssten die Mittel des Internets voll genutzt werden, um solche leichte Rechteklärungen notwendig zu machen. Haben wir das heute schon? Haben wir in vielen Fällen noch nicht. Wir haben noch kein wirklich global funktionstüchtiges System, wo man ganz leicht die Zustimmung einholen kann. Wir haben Insellösungen. iTunes beispielsweise oder Android. Aber wir haben noch keine globalen Lösungen und das ist das, was wirklich stört und woran gearbeitet werden muss. Die philosophische Debatte, die Sie gerade angesprochen haben, die können wir meinetwegen auch führen. Ich finde, wir sollten sie aber erst führen, nachdem wir wirklich mal die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass beide Positionen, wie sie genannt worden sind, vereinbar gemacht werden.
Also ich glaube, bevor man eine technische Lösung implementiert, sollte man sich darüber einig werden, was für eine Philosophie man dort verfolgt. Also ich glaube schon, dass der zweite Schritt vor den ersten zu tun nur dazu führen würde, das momentane Recht in Software zu gießen. Und ich glaube nicht, dass das der Weg sein kann. Und ich glaube auch nicht, dass das der Weg sein wird. Und ich glaube, dass wir schon auf jeden Fall diese Grundsatzdebatte brauchen und die wird ja auch schon seit einiger Zeit geführt, also mittlerweile ja durchaus auf einem, sag ich mal, Level an Aufmerksamkeit, der bisher beispiellos war. Und ich glaube, dass dieses Thema definitiv demnächst auf den Schreibtisch der Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler schwappen wird. Also das heißt, ich denke, wir müssen definitiv an die Grundlagen ran. Wir müssen uns überlegen, welches Recht passt zu den medialen und technischen Voraussetzungen, die wir heutzutage haben. Und ja.
Herr Kreuzer, für Sie als Rechtsanwalt, die sehen das ja immer sehr rational und brechen das so runter auf den Verstand. Ist aber diese moralische Komponente für Sie auch ein Thema? Diese philosophische?
Die philosophische Komponente ist für mich sehr wichtig, weil ich ja nicht nur Rechtsanwalt bin, sondern mich auch rechtswissenschaftlich damit auseinandersetze. Ich habe 7 Jahre lang an einer Doktorarbeit geschrieben, genau zu diesen Themen und mich sehr, sehr weitgehend damit auseinandergesetzt. Man muss eben unterscheiden, wofür dieses Argument gut ist. Ja, also ich würde sagen, die philosophische Debatte ist eher von theoretischer Bedeutung und für diejenigen, die sich damit tatsächlich tiefgehender auseinandersetzen, ist sie extrem wichtig, weil nämlich nur über diese Frage, warum eigentlich Urheberrecht, wofür soll das da sein, warum ist es gerechtfertigt, dieses Recht zu schaffen und wofür dient es und was soll es leisten, ist enorm wichtig, um sich dann wieder die Frage zu stellen, wie funktionieren eigentlich diese Regelungsmechanismen, die wir da haben, funktionieren sie überhaupt noch und muss man die gegebenenfalls ändern? Das ist nämlich zum Beispiel etwas, was ich, wo ich Herrn Käse nur teilweise zustimme, also diese, sagen wir mal, diese Mikrolizenzierung jetzt für den Endverbraucher, wo man sich beispielsweise so Lizenzen zusammenklicken kann und dann ist man ganz einfach da, wo man sein soll, nämlich man hat die Befugnis, irgendetwas zu machen. Ich glaube nicht, dass das auf dem bisherigen System funktioniert, weil es einfach viel zu komplex ist und die Rechteverteilung viel zu komplex ist für den Endnutzer, Beispiel Musik. An einem Musikstück gibt es diverse Rechteinhaber, Verwertungsgesellschaften, Plattenfirmen, Musikverlage, Komponisten, Textdichter, ausübende Künstler, Tonträgerhersteller und so weiter. Und sowas wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn man das erreichen möchte, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, aber wenn man das erreichen möchte, dann müsste man erstmal an dem System selbst etwas ändern, um dann gewisse Erleichterungen im Vorfeld, bevor man diesen Mausklick da macht, schon mal zu schaffen.
Also das Urheberrecht zum Beispiel vereinfachen oder dass man da auch leichter durchblickt?
Ja, es ist also das Urheberrecht zu vereinfachen, das kann auch verschiedene Wege gehen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt zu sagen, wenn denn das Urheberrecht die Bevölkerung selbst betrifft, unmittelbar betrifft, anders als das früher gewesen ist, haben wir ja schon gehört, dann muss es eben viel, viel einfacher sein. Dann muss das so eine Art Straßenverkehrsordnung sein, wo jeder genau weiß, okay, wenn ich dieses Schild sehe, dann muss ich das und das machen. Ich glaube aber nicht, dass das klappen kann, weil das Urheberrecht einfach ein sehr, sehr komplexes Regelungsgebiet ist, allein schon wegen des sehr schwer greifbaren Regelungsgegenstands. Ich mache andauernd Seminare und Schulungen für Nichtjuristen und versuche denen zu erklären, was ein Werk ist. Das ist ganz schwer, schon mal das allein ist ganz schwer zu erklären. Das heißt, eine andere Möglichkeit wäre, und das ist eher mein Ansatz zu sagen, man muss nachhaltig das Urheberrecht wieder aus diesem Privatbereich, also aus dem direkten, aus der direkten Betroffenheit der Gesamtbevölkerung wieder rausbekommen, indem man da Freiräume schafft, die dann, so wie das bei der Privatkopierregelung ist, da darf man Sachen machen, die werden aber über irgendwelche Mechanismen vergütet. Das heißt, die Nutzer müssen sich nicht mit dem Urheberrecht auseinandersetzen, die dürfen das. Dafür müssen sie aber etwas mittelbar irgendwie bezahlen.
Herr Kreuzer, Christoph Käse hier, da bin ich viel näher bei Ihnen, als Sie das wahrscheinlich denken. Ich finde auch, das müssen ganz einfache, pauschale Regeln sein. Also bitte um Gottes Willen nicht, ich will mir ein Lied runterladen, jetzt muss ich sozusagen 10-mal hintereinander irgendwo draufklicken und dann am Ende noch meine PayPal-Nummer eingeben. Das nicht, sondern das sind pauschale Lösungen und zwar auch mega pauschale Lösung sehr einfach denkbar. Also nicht nur Monats- oder Jahresflatrates, sondern auch generelle pauschale Bezahlsysteme, wie wir sie beispielsweise bei der Kopiergeräteabgabe sehen. Was vielleicht kann ich mal kurz skizzieren, wie man sich das technisch vorstellen könnte. Stellen Sie sich bitte vor, Sie betreiben eine Webseite, privat oder gewerblich, völlig egal, und Sie sehen im Internet irgendwo ein Bild, ja, und das hätten Sie gerne verwendet. Heutzutage, wenn Sie sich legal verhalten wollen, ist das wirklich eine Qual. Das kann man gar nicht bestreiten. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie würden einfach dieses Bild auf Ihrem Computer anklicken, rüberziehen auf Ihre Webseite. Ja? Wenn sich es rüberziehen lässt, bedeutet das, Rechte sind freigegeben. Das merken Sie gar nicht, passiert alles im Hintergrund. Und wenn es dann auf Ihrer Seite landet, kann das im Zweifel erkennen, in welchem Umfeld, gewerblich oder privat, es landet und kann sogar einen Zahlvorgang triggern, weil alles in diesen Daten enthalten ist, sogar bis hin zum Kontonummer oder Verwertungsgesellschaft des Bildautoren. Wenn sich es aber nicht rüberziehen lässt, merken Sie daran, da liegen offenbar keine Rechte vor. Wenn Sie es rüberziehen lässt und jemand Dritter kommt dann auf Ihre Seite und versucht es nochmal weiter rüberzuziehen, könnte ja auch in der Information schon beinhaltet sein, ob auch eine Drittverwendung möglich ist. Also Drag und Drop, so einfach muss es werden. Am liebsten wäre mir sogar nicht nur eine One-Click-Lösung, sondern eine Null-Click-Lösung. Beim Drag und Drop muss erkennbar sein, oder nicht erkennbar sein, sondern es muss möglich sein oder nicht möglich sein, dass es rübergeht. Na klar, gibt es immer noch Hacker, die da irgendwie drumherum, aber 95% der Leute, die wahrscheinlich legal handeln möchten, könnten mit so einer Lösung vernünftig funktionieren. Und wenn der Restbestand, der dann vielleicht noch nicht geklärt ist, ich glaube, da hilft dann auch die philosophische Debatte richtig weiter.
Also ich glaube, da sollte man vielleicht auch noch ein bisschen technische Expertise einstreuen, denn wir haben ja natürlich auch eine sehr, sehr lange Tradition an gescheiterten Versuchen, Urheberrecht durch DRM-Systeme durchzusetzen. Und da sind auch schon ganz, ganz viele Unternehmen wieder zurückgerudert. Das heißt, wir haben immer wieder diese Probleme, dass wenn wir DRM garantieren wollen, müssen wir mehr oder weniger geschlossene Systeme machen, geschlossene Ketten an Systemen, vertikale Integration, und das gibt immer wieder Inkompatibilitätsprobleme, die Leute, die dann ihre CD plötzlich nicht mehr im Auto abspielen können, die Leute, die dass die MP3 nicht mehr von ihrem Rechner auf den neuen iPod kriegen und so weiter und so fort. Wir kommen dort immer wieder in Teufelsküche, das ist systemimmanent und das wird auf Dauer nicht funktionieren, und diese Ein-Klick-Lösung oder Null-Klick-Lösung, die Sie vorschlagen, wird am Ende eine Klick-Orgie größten Ausmaßes, und die Konsumenten werden sich immer wieder abwenden. Und das haben so viele Leute schon ausprobiert, und das wird Ihnen genauso wieder verfahren. Das kann ich Ihnen so sagen.
Auch wenn wir uns die Technik mal in 10, 20 Jahren vorstellen, wo sich das vielleicht schon ein bisschen weiterentwickelt hat?
Dann müssten wir ein großes technisches Monopol haben, das wirklich alle Infrastruktur beherrscht. Dann könnte man vielleicht tatsächlich dem großen Apple-Gott oder wie auch immer, wer das dann sein wird, der könnte dann die große integrierte Lösung machen. Aber alles andere wird halt immer ein großer, wie man bei uns so sagt, Fuck-up werden.
Okay. Also gerade kommt ein Tweet rein von Winston Smith, der schreibt: Schöne neue Lizenzwelt, Christoph Käse träumt von der Zukunft. Klar, ich gebe zu, da ist ein bisschen Traumkomponente bei mir auch dabei, und ich sage auch nicht, dass damit alle Lösungen erschlagen werden können. Ich sage nur, dass wir vielleicht versuchen sollten, die völlige Neurenovierung des Urheberrechtsgesetzes nur da zu machen, wo Technik wirklich nicht mehr weiterträgt. Und da gebe ich sofort zu, den Punkt gibt es mit Sicherheit.
Ich würde das Modell jetzt mal so stehen lassen. Es steht im Raum, gibt es ein Für und Wider, und nochmal zurück zum Urheberrecht kommen, und zwar dahin, wie es überhaupt entstanden ist. Sie, Herr Kreuzer, sagten, das ist ein Recht, was eigentlich dem Urheber dienen soll, um sozusagen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das Urheberrecht war ja nie als Recht von Autoren oder Künstlern zuallererst gedacht, sondern als eines von Druckern und Verlegern, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts damit ihre Druckprivilegien abgesichert haben. Und ist das nicht nur eine Rechtskonstruktion? Also der Autor wird deshalb zum Eigentümer seiner Schöpfung gemacht, damit er dieses Recht abtreten kann zum Zwecke der profitablen Verwertung. Sprich, ist es nicht am Ende doch einfach ein Recht der Verwerter?
Also sagen wir mal so, es wurde jedenfalls im Laufe der Zeit immer weiter zweckentfremdet, und es ist immer weniger deutlich oder immer mehr in Vergessenheit geraten, was es denn eigentlich sein soll, das Urheberrecht. Man stellt sich das mal vor. Ausgelöst von so romantischen und aufklärerischen Erwägungen schafft man ein Urheberrecht, ein geistiges Eigentum des Autoren. Und weil es eben so ein geistiges Eigentum sein soll, braucht das auch gar nicht begründet zu werden. Das hat einen naturrechtlichen Hintergrund, also der Urheber muss am Werk ein Recht haben. Von vornherein war es aber so, dass eben dieses geistige Eigentum zwar dem Urheber zunächst mal zustand, es aber keine Form von Schutz gab des Urhebers, seine Rechte, und zwar alle Rechte, die Geld einbringen, nämlich die Verwertungsrechte, auf einen Dritten zu übertragen. Das heißt, das ist das, was früher auch bei Entstehung des Urheberrechts sofort gemacht wurde und heute auch noch immer gemacht wird. Der Urheber überträgt sämtliche Rechte an den Verwerter. Hat dann im Zweifel nichts mehr davon. Das ist jedenfalls in vielen Konstellationen so. Ich pauschalisiere mal, damit das klar wird, was ich sagen will. Und hinterher hat er davon gar nichts mehr. Und dann wird gesagt, ja, aber es muss ja geistiges Eigentum für die Urheber geben und man kann doch den Kreativen nicht ihr Recht am Werk streitig machen und so weiter. Das Urheberrecht ist überhaupt kein Urheberrecht mehr. Es ist vielleicht sogar noch nie als ein solches wirklich konzipiert worden. Das wäre nur dann der Fall, wenn man sagen würde, okay, der Urheber bleibt aber auch im Besitz seines Rechtes und er kann dieses Recht, auch seine einzelnen Ausprägungen, überhaupt nicht auf Dritte übertragen. Dann kann man auch begründen, okay, das Recht muss über die Lebenszeit des Urhebers beispielsweise hinausgehen, damit eben seine Alimentation gesichert ist, seine Erben davon auch leben können und so weiter. Aber wenn das Recht ohne weiteres durch einen Vertrag sozusagen übertragen werden kann oder jedenfalls die Verwertungsrechte oder die Nutzungsrechte am Werk, dann ist es eben letztlich doch nur ein Recht der Verwerter. Und dann zu sagen, das Recht muss aber 100 Jahre lang sein oder noch länger, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, je nachdem wie lange er lebt, sehr, sehr lange ein Monopolrecht auf ein Wirtschaftsgut geschaffen werden, das geht meines Erachtens komplett an der Sache vorbei.
Es spielten ja sogar auch Zensurgedanken eine Rolle. Michael Seemann, ich kann mich erinnern, das ist natürlich jetzt Quatsch, weil ich da noch nicht gelebt habe, aber ich habe zumindest gelesen, dass im 16. Jahrhundert schon die englische Königin Zensurhintergedanken hatte bei der Einführung des Urheberrechts.
Ja, das ist wohl so bei Anne's Law gewesen, dass sie dieses Proto-Urheberrecht geschaffen hat, um tatsächlich die heimischen Druckereien zu privilegieren und dadurch auch sozusagen Kontrolle über das zu erlangen, was im allgemeinen Fluktuation an Texten sozusagen kursiert in ihrem Land. Tatsächlich, also der Autor Smears und Van Scheindel, die beiden sprechen von Zensur. Ich finde das ein bisschen hart. Zensur ist ein hartes Wort. Weiß nicht, ob man das begründen kann. Was man aber auf jeden Fall begründen kann, ist, dass ich in meiner momentanen Situation im Internet durchaus in meiner Meinungsfreiheit beschnitten bin. Also das erlebe ich wirklich jeden Tag. Ich muss immer sehr, sehr aufpassen. Es ist immer die Schere im Kopf dabei, was ich für Zitate nehmen kann, wie weit ich zitieren kann, was ich für Bilder nehmen kann, um meine Texte zu illustrieren oder wie auch immer. Ich glaube, das Internet leidet schon heute extrem unter der Knute des Urheberrechts. Ich glaube, wir könnten ein viel, viel schöneres, bunteres und vielfältigeres Internet haben, wenn tatsächlich diese Schranken nicht mehr im Kopf da wären und die Leute sich wirklich in dem Maße ausdrücken könnten, wie sie wollten. Ein Beispiel sind zum Beispiel diese Tumblr-Blogs, die in den USA zum Beispiel sehr, sehr beliebt sind, auch in Deutschland. In Deutschland aber so gut wie alle illegal sind, weil tatsächlich dort mit Bildrechten sehr, sehr, also einen Tumblr-Blog wirklich mit geklärten Bildrechten zu betreiben, ist, glaube ich, dafür braucht man schon eine halbe Redaktion. Und das heißt also, das ist eine Kulturform, die hier überhaupt gar nicht richtig entstehen kann durch das Urheberrecht, ja, weil also, sofort abgemahnt wird in Deutschland.
Also Sie sprechen von einer Spielart von Zensur, weil alles, was mit Kunstwerken und Texten, aber auch mit Wissen geschehen darf, eben von den Eigentümern dominiert wird. Das kann man ja auch mit Bezahlsystemen nicht verändern.
Also ich bin auch Blogger und ich mache auch die gleiche Beobachtung. Ich möchte natürlich auch, weil ich sonst von der Kreuz immer gerne kritisiere.
Damit.
Genau, weil ich sonst schnell kritisiert werde, möchte ich natürlich mich vorbildlich verhalten und ich weiß, wie schwierig das ist, Bildrechte zu klären. Andererseits muss ich sagen, also wo gucke ich zuerst? Ich gucke immer zuerst bei Fotalia, da habe ich so einen Account und da kann man dann mit Credits bezahlen. Das sind aber alles Stockfotos, die jetzt von der Ästhetik bei mir nicht so reinpassen. Oder ich guck bei Flickr unter CC-Lizenzen, da sind aber auch nicht wirklich die Fotos, die ich suche. Was ich mir jetzt vorstellen würde, ist, dass die Fotos, die ich brauche, die man gerne so hätte, eben entweder bei solchen Angeboten wie Fotalia stehen oder unter CC-Lizenz bei Flickr. Also ich finde, die Systeme sind da, aber es ist noch zu wenig Content da drin. Das ist aber was anderes, als wenn es die Systeme nicht gäbe. Deswegen finde ich schon unsere Initiative, oder nicht unsere Initiative, man kann schon gemeinsam dezidiert daran arbeiten, dass mehr guter Content in solche Systeme reinkommt, als zu sagen, wir müssen das Urheberrecht komplett auskübeln. Vielleicht darf ich noch, weil wir ja auch die Hörer einbinden wollen, sind noch ein paar Tweets reingekommen. Wolfgang Zoll aus Berlin beispielsweise schreibt, auf solche Lizenzsysteme gemünzt, viel zu kompliziert, sagt er, das muss so einfach werden, wie die Flatrate bei der GEZ. Wir sind hier beim öffentlichen Rundfunk, also hier schlägt jemand vor, dass eine neue Gebühr entsteht, wo man einmal bezahlt und das alles enthalten.
Es ist übrigens noch darauf hinzuweisen, dass die Idee des Micro-Licensing und Micro-Payment für jeden Nutzungsvorgang eine ganz andere ist als diese Pauschalidee. Ne? Das, Sie hatten das vorhin so ein bisschen vermengt und gesagt, also ja, das eine finde ich gut, das andere finde ich auch gut. Das ist aber, das schließt sich gegenseitig aus. Das sind zwei
Pauschallizenzen.
Nein, allgemein Pauschallizenzen für irgendwas, pauschale Rechte, so wie die Schrankenbestimmungen im Urheberrecht heutzutage angelegt sind. Das heißt, es wird eine gesetzliche Lizenz erteilt sozusagen, ja, man darf machen und dafür zahlt man an irgendeiner Stelle, wo man, die man nicht umgehen kann. In diesem Fall eben, wenn man einen USB-Stick kauft oder sowas, da bezahlt man dann dafür. Das ist der eine Weg. Das ist eben, man hält die sozusagen diese private Nutzung raus aus dem Urheberrecht. Es werden auch keine Lizenzen irgendwie geklärt, man muss nirgends klicken, sondern das Gesetz erteilt einem die Lizenz. Und das andere Modell ist zu sagen, für jeden Nutzungsvorgang klickt man sich die Lizenz zusammen, die man haben will. Und ich glaube eben, dass das erste Modell das zukunftsträchtige ist und dass das zweite Modell letztlich nicht funktionieren kann. Bei Bildrechten mag das vielleicht noch klappen, gerade so. Aber bei Musik oder Film mit dieser komplexen Rechtszersplitterung und diesen vielen Rechteinhabern, allein die Verwertungsgesellschaften, die da beteiligt sind und ganz viele andere Sachen, da ist das so komplex, dass es wahrscheinlich wirklich nicht funktioniert. Erstens und zweitens, das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn man jede einzelne Nutzung lizenziert, fallen jedes Mal Nutzungsdaten an. Ja, das bedeutet, man würde darauf hinauslaufen, dass also der private Raum sozusagen, also das, was die Leute da draußen machen, irgendwo registriert werden muss, damit man das auch abrechnen kann und nachher das abgerechnete Geld auch wieder verteilen kann.
Darf ich da kurz nachfragen, Herr Kreuzer, weil es mich interessiert. Bei Frutalia zahle ich jetzt mit Credits, was wirklich, da kostet jedes Bild so 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro. Aber was spricht dagegen, aus Frutalia oder ähnlichen Angeboten, ich nehme das nur als Beispiel, so eine Art Spotify-Lizenz zu machen? Da zahle ich 10 Euro im Monat oder 100 Euro im Jahr oder sowas ähnliches. Und dafür habe ich Zugang zu den, ich erfinde jetzt, diesen 17 Millionen Bildern, die da heute drinstehen. Warum sollte ich das nicht tun wollen? Da brauche ich nicht die gesetzliche Änderung, sondern ich habe alles, was da drin steht, für eine Flatrate pro Monat. Und die teilen das irgendwie wie bei Spotify untereinander nach irgendeinem Schlüssel aus. Auf ist mir als Kunde aber egal.
Als privatwirtschaftliches Geschäftsmodell prima. Nur wird es nicht so sein, dass in Zukunft irgendwie alles über solche Arten von Nutzungssystemen, also von Angeboten, privatwirtschaftlichen Angeboten, eben angeboten wird. Das sieht man ja zum Beispiel im Filmbereich, wie schwer sich da die Unternehmen tun, überhaupt Online-Angebote an den Markt zu bringen, weil sie Angst haben davor, dass dann die Piraterie noch mehr steigt, was ich im Übrigen für komplett unsinnig halte. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die können zusammen funktionieren und die werden zusammen funktionieren und die werden dann dazu führen, dass die Einnahmequellen für die Kreativschaffenden und auch die Wirtschaft aus ganz vielen verschiedenen Flüssen sich speisen und nicht mehr wie bisher, sagen wir mal, ich bin Plattenfirma, das Einzige, wo ich Geld verdiene, ist CDs oder Schallplatten zu verkaufen und dann vielleicht noch ein bisschen Konzert und Merchandising. Ich glaube, dass sich das sehr stark ausdifferenzieren
wird. Also vor 30 Jahren auch so.
Weil es gerade gefallen ist, Stichwort GEZ, man könnte ja, Ihr Vorschlag war ja Flatrate zum Beispiel, eine Flatrate oder eine Pauschalabgabe zu machen. Man könnte ja sagen, man steht wie nach dem Krieg jetzt an einer neuen Schwelle und führt, wie man damals die GEZ für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeführt hat, führt jetzt eben so eine Art Internet-GEZ oder Flatrate oder wie immer man es nennen will ein. Aber da wäre doch dann auch wieder das Problem, wenn ich die Gebühr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehme, die ist ja auf Inhalte trotzdem beschränkt. Also ich kann ja damit nicht alles machen. Ich kann bestimmte Sachen sehen und sie ein bisschen nutzen, dann verschwinden sie auch wieder. Das wäre ja ein Modell, was Sie vorschlagen, was ja sozusagen unbegrenzte Nutzung von Inhalten eigentlich im Netz ermöglichen würde, oder? Und wenn wir uns mal vorstellen, in 10 Jahren ist alles Netz oder in 20 Jahren, dann hieße das mehr oder weniger fast alles, kann ich dann über diese Flatrate nutzen.
Ich schlage das nicht vor und das ist auch nicht meine Idee. Meine Idee ist mehr der konzeptionelle Ansatz, nämlich und die ist auch noch nicht beantwortet in konkreten Konzepten, nämlich die Idee zu erneuern sozusagen, die bei der Privatkopierabgabe oder dem Privatkopierschrank 1965 erfunden wurde und 20 Jahre später nochmal modernisiert wurde. Wenn etwas nicht zu kontrollieren ist, beziehungsweise nicht kontrolliert werden sollte, weil man da ganz stark in irgendwelche Grundrechte eingreifen müsste, um zu kontrollieren, dann sollte es zumindest vergütet werden. Was dann damit alles erlaubt wird im Gegenzug gegen Gebühren, wie diese Gebühren aussehen, ob es so eine GEZ geben wird für alle oder sogar eine Kultursteuer oder eine Einzelabgabe für bestimmte Sachen, wer das alles einzieht und so, da ist, glaube ich, noch ganz viel drüber nachzudenken. Es gibt da eine Menge Konzepte bislang schon, ich bin aber von keinem so richtig überzeugt. Das heißt, ich bin kein Verfechter, auch wenn mir das immer angedichtet wird, der Kultur-Flatrate, weil ich sehe, das ist ein Sack mit vielen Flöhen. Und da muss man noch sehr viel mehr drüber nachdenken. Und das ist eine sehr komplexe Frage, in der Tat.
Okay, das können wir jetzt festhalten. Sie sind kein Verfechter der Kultur-Flatrate. Ich würde mal noch zum weiteren Argument gegens Urheberrecht kommen. Stichwort geistiges Eigentum. Das ist, also die Autoren sagen schon allein, der Begriff geistiges Eigentum ist absolut absurd, weil man ja nicht im luftleeren Raum agiert, sondern weil jedes Werk, was ich produziere, aufbaut auf Vorgängerwerke, aufbaut auf das, was ich, auf dem, was ich halt in der Öffentlichkeit wahrnehme. Also es ist niemals nur das, was aus mir herauskommt. Michael Seemann, wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich durchaus ähnlich. Also natürlich gibt es immer den kreativen Prozess. Natürlich tut auch jemand etwas hinzu. Aber wenn man genau hinschaut, wenn man die Interkontextualität sozusagen betrachtet, dann wird man immer feststellen, dass jemand auf den Schultern von Riesen steht. Und tatsächlich gibt es kein Vergütungsmodell, dieses auf diesen Schultern zu stehen. Denn zum Beispiel Ideen sind ja nicht irgendwie geschützt, ja, was auch gut ist, was ich für gut halte, aber dennoch fließen immer wieder die gleichen Ideen, gleichen Parameter, gleichen Narrative sozusagen in alle möglichen Romane, Filme und so weiter und so fort, werden wieder immer und immer wieder reproduziert. Und da haben wir auch kein Vergütungsmodell für, ja. Das heißt also, jemand, der etwas Kreatives schafft, der schöpft immer aus dem Vollen der Commons, ja. Und kann man da nur sehr eingeschränkt davon reden, dass es jetzt sozusagen sein ureigenstes Werk ist. Das zweite ist natürlich, dieser Eigentumsbegriff ist an sich eben schon ein bisschen problematisch. Herr Kreuzer hat das schon angerissen. In der Ökonomie spricht man von einem rivalen Gut versus einem nicht-rivalen Gut. Also das heißt, genau der Punkt, wenn ich einen Apfel habe, dann habe ich den Apfel und eben alle anderen nicht. Und das gilt eben für Informationen grundsätzlich nicht. Und deswegen ist der Eigentumsbegriff hier schon, er führt in eine völlig falsche denkerische Richtung schon. Also das ist ein ganz großer falscher Freund, den man sich damit anlacht.
Ja, das ist der Punkt, wo wir wahrscheinlich am weitesten auseinander sind. Ich halte das ganz im Gegenteil eigentlich für eine Errungenschaft der Aufklärung, das so zu sehen. Wenn wir nochmal zurückgehen vor die Zeit der Aufklärung, da war ja die inhaltliche Begründung dafür, dass es kein Urheberrecht gab, der Gedanke, dass alle Inspiration von Gott kommt und damit außermenschlich, außerterrestrisch ist und damit schon mal gar nicht das Werk des Einzelnen sein kann, sondern nur in den Einzelnen durch göttliche Inspiration hineinfließt, der dann quasi die Rolle eines Mediums in diesem Sinne wahrnimmt und das zu Papier bringt, was Gott ihm geschenkt hat. Und das ist ein Geschenk an die Menschheit als solche. Und erst die Aufklärung mit ihrer stärkeren Betonung des Individuums, aber auch seiner eigenen geistigen Leistung und der Definition von geistiger Leistung als Arbeit, ist es eigentlich erst zu dem modernen Urheberrechtsgedanken gekommen. Und dem schließe ich mich an. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch aus praktischer Erfahrung. Ich bin jetzt so viele Jahre Journalist und schreibe seit so vielen Jahren. Und ich weiß halt, welche Qual es ist, zu schreiben. Und klar steht man auf Schultern von Riesen und formuliert Mythen nochmal um. Aber das ist ja auch nicht geschützt, der Mythos, sondern das konkrete Werk. Kreuz hat das gerade angesprochen. Das, was ich mir dann sozusagen, was ich konkret in die Tasten tippe oder was ich konkret fotografiere, das ist das, was dann am Ende geschützt wird. Nicht die Gedanken, die da drin stecken, sondern das, wie ich es ausformuliere. Und das ist so anstrengend, das macht eine solche Mühe. Warum?
Ja, weil es gibt zum Beispiel Leute, die extrem gut denken, aber schlecht schreiben können. Und es gibt Leute, die gut schreiben können und nicht so gut denken. Und dann kommen die Leute, die eben schreiben können, nehmen die Gedanken von den Leuten, die gut denken können und die verdienen das Geld aber und die anderen eben nicht.
Herr Seemann, wie äußert sich denn derjenige, der gut denken kann? In irgendeinem Werk muss er sich äußern, sonst wüsste ich ja nicht, was er denkt.
Genau. Was wahrscheinlich dann nicht erfolgreich sein wird, weil es einfach sich schlecht lesen lässt, dann kommt der Nächste, schreibt das neu auf und schöner auf und der macht dann eben das. Also ich glaube nicht, dass das Gerechtigkeit produziert, ganz ehrlich nicht.
Das ist ja auch noch eine weitere Kritik am Urheberrecht der Autoren, die eben sagen, dass es dem freien Markt entgegenstehend ist, dass es zu einer weltweiten Marktbeherrschung großer Konzerne führt und die Vielfalt wird an den Rand gedrängt. Also viele Künstler oder viele Kreative, viele Schreibende können eben gar nicht davon leben, obwohl man das ja eigentlich assoziiert mit dem Urheberrecht, sondern es führt wirklich zu einer Dominanz großer marktbeherrschender Unternehmen.
Darf ich das noch eben anführen? Weil das Beispiel, das Sie gerade nannten, Goethe hat den Faust geschrieben. Wir wissen alle, dass er auf den Urfaust aufgesetzt hat. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, würde heißen, Goethe, der einer der reichsten Schriftsteller quasi vergleichenderweise der Geschichte war und auch in seiner eigenen Zeit sehr wohlhabend geworden ist, hätte dem Dichter des Urfaust was abgeben sollen. Ich weiß nicht, ob er es getan hat.
Nach der Logik des Urheberrechts, wenn man das jetzt sozusagen als eine moralische Debatte führt, dann nach der moralischen Logik des Urheberrechts, ja.
Hätte er wahrscheinlich nach der Logik des Urheberrechts heutzutage, hätte er wahrscheinlich sein halbes Leben im Knast verbracht.
Okay. Was halten Sie von der Debatte? Wie viel an meinem Werk ist eigentlich meins?
Ich halte ganz viel von dieser Debatte. Allerdings muss man sich dann immer noch mal zurückerinnern zu dem Ausgangspunkt unseres Gespräches, nämlich, was hat das mit der Abschaffung des Urheberrechts zu tun? Respektive, wenn das so ist, und ich bin ganz sicher der Meinung, dass das so ist, wie Michael Seemann das beschrieben hat, natürlich bauen wir alle aufeinander auf. Und insofern ist eben ein Schutzrecht an dem konkreten Werk auch begründungsbedürftig. Es ist also nicht so, meines Erachtens, dass man sagen kann, man hat so ein Naturrecht, weil man ja der Erste, der originäre Schöpfer ist. Ich glaube, dass dieses Bild vom genialen Schöpfer schon immer schief war und ich glaube, den hat es noch nie gegeben. Die Frage ist aber ja, in diesem Kontext, was hat das oder wie reagiert man darauf? Was folgt aus dieser Erkenntnis?
Es ist ein Argument gegen das Urheberrecht.
Schafft man das Urheberrecht ab oder kann man oder sollte man deshalb das Urheberrecht abschaffen oder sollte man deshalb das Urheberrecht verändern? Und das ist bei allen Themen, die wir hier besprochen haben und auch noch vielen mehr, die auch in dem Buch beschrieben werden. Es gibt keinen einzigen Aspekt in diesem Buch, viele von denen sind einleuchtend, aber kein einziger Aspekt da ist meines Erachtens ein nachvollziehbarer Grund, das Urheberrecht tatsächlich abzuschaffen. Ganz viele von diesen Aspekten sollten aufgegriffen werden und sind richtig, aber das heißt nicht, das Urheberrecht abzuschaffen, sondern das Urheberrecht in einer Weise zu verändern, dass es eben seinen eigentlichen Aufgaben und seinen eigentlichen Gedanken wieder gerecht wird.
Es gibt noch ein letztes Argument und dann würde ich gerne mal schauen, was passieren würde, wenn man es abschaffen würde. Also in unseren Gedanken, was man sich da vorstellen kann. Das letzte Argument ist ja, dass es ein Relikt des Kolonialismus ist, weil zum Beispiel sich arme Länder westliches Wissen, zum Beispiel im Patentbereich, in der Medizin und so weiter, teuer erkaufen müssen, obwohl sie gar nicht das Geld dafür haben und weil sie auch bei der Rechtsdurchsetzung helfen müssen, wenn es um westliche Kulturgüter geht, während die halt sich das vorher mehr oder weniger kostenlos aneignen konnten in Jahrhunderten zuvor. Das ist doch schon durchaus eine große Ungerechtigkeit, auch wenn wir jetzt mal über unseren nationalen Tellerrand hinausgucken.
Wenn es das Urheberrecht nicht gäbe, dass das möglich wäre. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, eine Art Ausschließlichkeitsrecht, einerseits für den Urheber, ich würde das komplett trennen, und andererseits für denjenigen, der das Werk produziert, sozusagen investiert, der Investor und Innovator auf Unternehmensseite, ist in gewisser Weise gerechtfertigt und zwar sehr, sehr unterschiedlich zu begründen. Sagen wir mal, dem Urheber geht es darum, lebenslang an den Einnahmen beteiligt zu werden, kann man ein Recht schaffen, was das realisiert. Das wird aber im Zweifel ganz anders aussehen als dieses Urheberrecht, was wir jetzt haben. Und auf der anderen Seite, man sagt, okay, es kann nicht sein, dass jemand 50 Millionen Dollar in einen Film investiert. In dem Moment, wo der Film veröffentlicht wird, kann jeder den einfach nehmen, der eben keine Kosten hatte vorher und kann als Trittbrettfahrer damit Geld verdienen. Das würde nämlich genau im Gegensatz zu der These von Herrn Smears dazu führen, dass letztlich die Cleveren verdienen, dass diejenigen verdienen, die halt den Starkult am besten ausschlachten können, das heißt die, die sich am Markt am meisten, am besten, effektivsten durchsetzen und natürlich haben, das hat er gesagt, es sollte ein Level Playing Field, also eine gleiche Ausgangsbasis geschaffen werden durch diese Abschaffung des Urheberrechts. Genau das erreicht man damit ja nicht, weil der eine hat 50 Millionen minus vorher schon auf der Rechnung und der andere startet mit null und übernimmt das Ganze zu Grenzkosten null. Das bedeutet, natürlich ist es gerechtfertigt und auch notwendig meines Erachtens eine Art Investitionsschutz durch diese Art von Monopolrechten zu schaffen und zu gewährleisten, damit solche Effekte eben ausgeschlossen werden können. Das ist auch ökonomisch betrachtet so. Allerdings heißt das nicht, dass man dann diesem Unternehmen, was seine Investitionen nach einem halben Jahr amortisiert haben muss, weil es sonst nie mehr amortisiert werden kann, Rechte an den Inhalten, am kulturellen Erbe für 100 Jahre plus hat, weil es nämlich seine Rechte vom Urheber ableitet. Das ist eine komplette Pervertierung dieser im Prinzip richtigen Idee.
Jetzt sind wir schon bei möglichen Auswirkungen. Aber Herr Käse, Sie müssen jetzt mal den Tweet vorlesen, der hier, was die Hörer ja nicht hören können, rumgezeigt wurde. Nur ich konnte ihn nicht lesen. Das interessiert mich jetzt auch mal und die Hörer vielleicht auch.
Nein, es geht nochmal zurück. Also Wolfgang Zoll zum Beispiel schreibt, eigentliche Aufgabe des Urheberrechts, Fragezeichen, nach 200 Jahren nun ein Irrweg. Dampflokomotiven sind auch wieder weg. Winston Smith hat nochmal geschrieben, Nicht-Rivalität trifft Nicht-Ausschließbarkeit, ist Information also öffentliches Gut. Und Werbung war gestern, schreibt, das Internet ist eine Utopie, ein Ort ohne Raum, überall das Urheberrecht ist aus einem vergangenen Resonanzraum. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Ja. Schauen wir mal die letzte Viertelstunde darauf, was passieren könnte, wenn es abgeschafft würde. Also der Extremfall sozusagen. Sie haben schon, ja. Herr Kreuzer, Sie melden sich, also bitte.
Ich habe das Beispiel vorhin schon genannt, das muss man aber auch nochmal wiederholen. Ich schreibe 3 Jahre einen Roman, gehe zu einem Verlag und sage, wollt ihr den drucken? Die sagen nein. Einen Monat später erscheint der Roman mit einem anderen Autorennamen und ich kriege nichts ab. Dieser Effekt ist, wenn man kein Urheberrecht hat, nicht zu vermeiden. Ich habe das in der Diskussion mit Herrn Smiers direkt ihn gefragt, wie er das vermeiden will ohne Urheberrecht. Und er hat gesagt, das wäre ja Diebstahl. Habe ich gesagt, wenn es kein Recht am Roman gibt, dann ist das auch kein Diebstahl, dann ist es gar nichts, dann ist es erlaubt und dann ist es noch nicht mal unmoralisch, weil das Gesetz nämlich sagen würde, ja, das darf jeder machen. Und das führt dazu, dass eben der Stärkste immer am Ende gewinnt und der Urheberrecht ist in dieser Gleichung des, der Urheber ist in der Gleichung des Urheberrechts auf den Kreativmärkten eigentlich immer das schwächste Glied. Das heißt, das Urheberrecht führt dazu und muss dazu führen, dass der Urheber sich gegen solche Sachen verteidigen kann. Und der zweite Aspekt ist eben das mit diesem Innovations- und Investitionsargument. Auch dann, der Film kommt auf den Markt, sofort kommen die Trittbrettfahrer und der geschickteste Vermarkter setzt sich am Ende durch. Und der andere hat das Nachsehen, das würde meines Erachtens tatsächlich dazu führen, dass gerade kostenintensive Sachen nicht mehr existieren. Und da kann man dann sagen mit Herrn Smiers, naja, klar gibt's dann keine Blockbuster mehr, die so teuer sind, aber das macht ja auch nichts, weil die anderen Filme sind kulturell betrachtet sowieso wertvoller. Aber meines Erachtens ist das nicht die Aufgabe des Staates, zu entscheiden, was kulturell wertvoll ist und was nicht.
Michael Seemann, Sie sind ja auch geistig tätig, also schreiben Dinge und müssen auch davon leben, von Ihrer geistigen Tätigkeit. Hätten Sie nicht Sorge, dass, wenn es kein Urheberrecht gäbe, es Ihnen dann vielleicht schlechter ginge als heute?
Ich habe vor ein paar Wochen meinen Blog unter eine spezielle Lizenz gesetzt. Das ist die WTFPL, die Do What The Fuck You Want License, Public License. Und tatsächlich haben sich ein paar Leute den Spaß gemacht und haben meine Texte in einen PDF kopiert und das dann bei Amazon hochgeladen und bieten das jetzt für 10 Euro irgendwas zum Download an. Ich finde das eine lustige Idee.
Was kriegen Sie davon ab?
Gar nichts.
Ach so, okay.
Ich finde das eine lustige Idee und das zeigt aber auch, finde ich, die Brüchigkeit von Herrn Kreuzers Argumentation, denn ich glaube nicht, dass es sich auch nur ein einziger finden wird, der dieses Buch kauft. Denn also ich glaube tatsächlich, dieses Problem des Raubdrucks, das existiert einfach in Zukunft nicht. Wenn jemand ein kulturelles Gut schafft und es veröffentlicht oder irgendwie an die Öffentlichkeit gerät, dann wird es zu seinen Grenzkosten angeboten und das ist im Internet einfach 0 Euro. Das heißt, diesen schlauen Typen, der dann noch mit ganz viel Marketing und nochmal ganz viel Zucker obendrauf irgendwie damit jetzt noch viel Geld verdient, ich glaube nicht, dass der unter diesen Bedingungen, dass das unter diesen Bedingungen stattfindet.
Also, aber wovon leben Sie denn? Darf ich das kurz fragen, wenn Sie What the Fuck, wie heißt die Lizenz?
What the Fuck Public License.
Genau, wenn Sie das sozusagen verschenken und es auch bei Amazon, vielleicht liegt es auch im Inhalt ein bisschen nicht so gut verkaufbar ist. Ich meine, wovon zahlen Sie die Miete?
Ich esse mein eigenes Hundefutter und gehe sozusagen durch tatsächlich Arbeit meinem also was heißt tatsächlich Arbeit? Ich will ja nicht übertreiben.
Nein,
ich mache tatsächlich durch Vorträge, durch Diskussionsrunden, ja. Durch Artikel, die ich für Zeitungen und so weiter und so fort schreibe. Damit verdiene ich mein Geld.
Also weil er es gerade anspricht, also jetzt, wo ich für Verlage an der Stelle sprechen kann, wenn das passieren würde, und das ist Ihre Ausgangsfrage, das Urheberrecht verschwinde von heute auf morgen, dann würden wir natürlich aufhören zu investieren. Ich meine, warum sollten wir investieren? Genau der Effekt, den Herr Kreuzer gerade beschrieben hat, der gilt ja nicht nur für 50 Millionen Dollar Movies, sondern der gilt natürlich auch für Zeitungen, Zeitschriften. Sprich, Ihre Einkommensart des Artikelschreibens für Redaktionen würde verdampfen. Also wir würden das schlicht nicht mehr bezahlen können oder wollen.
Das ist ein kleiner Posten. Journalismus ist eine extrem schlecht bezahlte Tätigkeit.
Ja, das mag ja sein, aber es ist vielleicht immer noch größer als null. Also ich glaube, vielleicht können wir uns ja auch an der Stelle einig sein. Man kann dann einfach keine Einkünfte mehr erzielen mit Schreiben und Fotografieren. Und das war's dann. Dann werden die Leute schreiben und fotografieren, die vielleicht andere Berufe haben und sich das nebenher als Hobby leisten können. Und damit verwandeln wir eine professionelle Kultur in eine Laienkultur. Und da kann ich nur sagen, das ist ja auch oft, finden wir in der Debatte, so eine Nivellierungstendenz nach dem Motto, der Laie ist immer genauso gut wie der Profi, dem widerspreche ich aber ganz ausdrücklich. Also beim Fußball bin ich echt Laie und ich bewundere die Jungs, die auf dem Rasen stehen und professionell Fußball spielen. Das kann ich nicht. Aber umgekehrt kann ich besser schreiben, als die können. Und deswegen glaube ich, dass derjenige, der den ganzen Tag darauf verwendet, ein Handwerk oder eine Sache wirklich rundum zu machen und da so gut wie möglich zu werden, sein ganzes Leben lang, der ist immer besser und auch zum Nutzen seiner Leser, als derjenige, der es nebenher macht. Ich glaube an professionelle Kultur.
Das ist aber übrigens noch nicht alles. Also nochmal dein Beispiel, ja, du wirst zu Vorträgen eingeladen und so weiter. Diese sogenannte Reputationsökonomie, die ja genau der Effekt, diesen Effekt auslöst. Du schreibst irgendwas, die Leute sehen, du schreibst gute Sachen, du bist ein cleverer Typ, wirst eingeladen, irgendwelche Vorträge zu halten und so weiter. Das eine ist ja die Folge des anderen. Das heißt, dein Schreiben ist auch Werbung für dich selbst, um daraus dann mittelbar wirtschaftliche Effekte zu erzielen. Auch das wäre ohne Urheberrecht nicht mehr möglich. Weil nämlich, wenn du diesen Text hast und du hast, sagen wir mal, bist nicht besonders geschickt, deinen Blog irgendwie zu Search Engine optimisieren und dich zu vermarkten und ich sehe, oh, der schreibt immer clevere Sachen, dann nehme ich mir alle deine Texte jedes Mal und schreibe immer drüber, dass ich die geschrieben habe. Dich findet gar keiner. Mich finden aber alle, weil ich ja so ein cleverer Suchmaschinenoptimierer bin.
Das merken die nie.
Das heißt, deine Reputationsökonomie funktioniert nur dann, wenn dein Name verpflichtend im Zusammenhang mit deiner kreativen Tätigkeit genannt werden muss. Und das würde auch wegfallen, wenn das Urheberrecht wegfällt.
Darauf gehen ja die Autoren auch ein und sie meinen, dann würden Sie, Herr Kreuzer, ein so schlechtes Image wegbekommen als Dieb von fremden Texten sozusagen.
Ist ja kein Dieb mehr.
Oder als Dieb von, oder als, weil Sie sich Dinge aneignen, die Sie nicht selber geschaffen haben, dass Sie das dann auch nicht verkaufen können.
Genau, die These ist tatsächlich, weil das dann als unmoralisch angesehen wird, wird es nicht gemacht. Also mit Verlaub, eine naivere These habe ich noch nie gehört, wenn es letztlich dabei um Geld geht. Abgesehen davon, was ich vorhin schon gesagt habe, wie kann etwas unmoralisch sein, wenn der Gesetzgeber sagt, wir entschließen uns, dass das erlaubt ist. Das ist euer Recht. Ja, das kann gar nicht unmoralisch sein. Und selbst wenn es unmoralisch wäre, würde es, wenn es hart auf hart gehen, kein Mensch interessieren.
Darf ich kurz mal die Realität hier wieder einschalten? Weil tatsächlich, wir reden hier immer dauernd über hypothetische Beispiele, die tatsächlich einfach wirklich ganz normal sind im Netz. Natürlich wird mein Blog gespiegelt. Natürlich hat sich jemand den RSS-Feed gezogen und lässt den einfach in ein neues Blog reinlaufen. Also das sind keine hypothetischen Beispiele. Das passiert jedem Blogger, der einigermaßen mehr als irgendwie ein paar hundert Leser hat, passiert das ganz automatisch. Das heißt, wir reden hier nicht über Hypothesen. Und tatsächlich verdienen diese Leute auch Geld, die schalten dann eben AdSense hin und so weiter und so fort. Die wollen halt über Google Juice dann gefunden werden und so weiter und so fort. Ja, hey, also ist irgendwie nicht so nett und irgendwie auch nicht so toll, aber irgendwie kann man damit leben. Ich finde jetzt nicht, dass wir deswegen ein Urheberrecht brauchen. Echt nicht.
Ja, aber weil Sie nur das sagen Sie deswegen, weil Sie nicht so viel investiert haben. Wenn die These stimmen würde, dass die Leute nichts nutzen, was unmoralisch zustande gekommen ist, dann hätte es Kino.to nicht gegeben. Weil jeder wusste, dass das geklaut ist oder geklaut sein muss. Das weiß man, das sieht man ja automatisch. Und trotzdem sehen wir an den gewaltigen Umsätzen, das wird in dem Prozess ja jetzt auch immer wieder deutlich, wie groß die Umsätze und Gewinne da waren, wie viele Leute das ja offenbar gemacht haben. Das heißt, die unmoralische Aufstellung des Geschäftsmodells von Kino.to hat niemanden davon abgehalten, es zu nutzen oder wenige.
Naja, die Grundidee der Autoren ist aber auch, dass man mit echtem Wettbewerb und einem Markt ohne Großkonzern und vielleicht dann auch einem anderen Wertesystem, was dahinter steht, dass man eben eine andere Art von Wertschätzung sozusagen findet, dass das dann funktionieren kann. Vielleicht auch über ein anderes Vertragssystem. Ich meine, Sie sind der Rechtsanwalt, also vielleicht über andere Regelungen.
In der Tat. Und damit wird dann die These begründet, dass man damit darüber diesen Star-Kult und die Großkonzerne quasi abschaffen würde. Ich glaube eben, wie ich schon gesagt habe, dass das genau das Gegenteil passieren würde. Die Geschicktesten, die Mächtigsten würden sich durchsetzen. Die einzigen, die dann tatsächlich ihre Interessen, ihre also ihr Interesse durchsetzt. Es gibt ja kein Recht mehr, also kann man kein Recht durchsetzen auf Seiten der Autoren. Das sind dann halt die großen Stars, weil die sagen können, ich sing einfach nicht, wenn du mir nicht 5 Millionen Dollar als vertraglich versprichst. Das heißt, da kann das Vertragsrecht was nützen, weil man diesen Vertrag schließen kann, aber das Vertragsrecht nützt niemals etwas im Zusammenhang zu Dritten. Also der Urheber geht zu dem, wieder, der Fall, geht zum Verlag. Der hat keinen Vertrag mit dem Verlag und der Verlag sagt, mache ich, drucke ich nicht, ich gebe dir nichts, macht's trotzdem. Vertragsrecht wirkt dann nicht. Da wirkt nur so etwas wie Urheberrecht, weil das eben gegenüber jedem Dritten, unabhängig davon, ob ein Vertrag geschlossen wurde, wirkt oder und eben damit sich sehr stark von einem Vertrag unterscheidet.
Also Wildwest-Kapitalismus wäre das dann sozusagen?
Ich würde sagen, ja, und Wildwest-Kultur-Realität.
Nun ist ja das letzte schlagende Argument der Autoren, was auch immer man jetzt darüber denkt, man kann es eh auf die Dauer nicht durchsetzen, also wird sich's früher oder später von alleine abschaffen. Und so richtig durchgreifende Vorschläge, was man nun tun kann, liegen ja noch nicht vor. Also es gibt jetzt bestimmte Utopien, haben wir ja auch besprochen. Die Macht des Faktischen nennt man das, glaube ich, dann.
Die Macht des Faktischen wird sich durchsetzen und sie wird sich so durchsetzen, dass am Ende was rauskommt, was eben sinnvoll und zweckmäßig ist. Und das wird nicht sein, dass es kein Urheberrecht mehr gibt oder keine Rechte an kreativen Inhalten, nennen wir das mal so, um dann den Begriff wegzukriegen. Mhm. Also ich könnte jetzt genauso gut mit den gleichen Argumenten, die ich gebracht habe, argumentieren, ja, das Urheberrecht muss man abschaffen. Damit würde ich aber nur sagen, das Urheberrecht in dieser Form, wie es jetzt existiert, müsste ganz stark verändert werden. Vielleicht ist es das dann nicht mehr so, wie man das bisher verstanden hat. Das ist ja nur eine Sichtweise. Aber die Macht des Faktischen wird mit Sicherheit zu Änderungen führen, aber nicht dazu, dass eben alles weggeworfen wird, weil ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Darf ich euch noch einen Punkt ergänzen? Mit in der These der Autoren steckt die Annahme, dass in einem Idealzustand es der Nutzer mit dem Produzenten untereinander ausmacht. Das heißt, Millionen von Leuten produzieren irgendwas, Millionen von Leuten suchen sich das aus, was ihnen gefällt. Ich persönlich glaube, und da gibt es viele Indizien, dass es immer einen Kurator braucht. Nicht nur, aber kuratierte Produkte werden immer einen Vorteil genießen, weil eine Auswahl stattgefunden hat. Wenn man sich das neue Surkamp oder Rowold-Programm anschaut, dann findet man halt die besten 20 Titel, die Ergebnis eines ganz langwierigen Auswahlprozesses kreativer Vorleistungen geworden sind. Das ist für den Kunden eine enorme Erleichterung, wenn er diese Vorauswahl schon sieht. Das heißt nicht, dass nicht die direkte Verbindung zwischen Autoren und Nutzer auch ihre Vorteile hat und auch vielfach zustande kommt, aber das ersetzt nicht grundsätzlich den Kurator in der Mitte.
Man könnte sagen, dass heutzutage in vielen Fällen der Kurator, der hier durch Suchmaschinen und Aggregatoren ersetzt.
Da bin ich überhaupt nicht überzeugt. Der maschinelle Kurator ist, glaube ich, eher im Gegenteil fast schon das Auslaufmodell.
Der soziale Kurator.
Der soziale Kurator ist schon was anderes als der rein maschinelle
Kurator. Ja, der soziale Kurator mit technologischen Tools.
Aber die neuesten Entwicklungen, die laufen, und das sieht man ja zum Beispiel bei Flipboard, dass es nicht mehr nur der soziale Kurator ist, sondern die beginnen ja immer intensiver zu beobachten, welches Verhalten der Nutzer der App eigentlich an den Tag legt. Die beobachten, welche Fernsehsendung gucke ich mir an, welche Radiosendung höre ich, um aus meinem eigenen Verhalten nochmal besser zu kuratieren. Kuration ist wichtig, ob menschlich oder maschinell, aber Kuration ist wichtig, sonst ist in dieser Datenflut kein Überblick mehr zu behalten.
Unbedingt. Mein Kurator, also bei was journalistische Inhalte angeht, ist Flipboard und Facebook und Twitter. Das sind nämlich die mir sagen, aus all diesen hunderten von Verlagspublikationen, in denen zigtausend Artikel sind, interessieren mich 5 Stück und die wissen, welche das sind. Das ist aber nicht der Verlag, der für mich kuratiert, sondern es sind eben die anderen.
Okay, wir sind fast am Ende der Sendung, haben noch knapp 2 Minuten. Ich will noch eine kurze Schlussrunde machen. No Copyright, da haben wir jetzt erwartungsgemäß keine Einigung erzielen können. Vielleicht ein kurzes Statement noch. Wie wird sich das Urheberrecht wünschenswerterweise verändern in den, sagen wir mal, nächsten 10 Jahren? Vielleicht lässt sich das auf einen kurzen Punkt bringen.
Ja, ich habe ein Projekt gemacht, wo es um die nächsten 25 Jahre ging, weil ich glaube, dass die Notwendigkeit an Veränderungen so gravierend sind, dass man an internationale Urheberrechtsverträge ran muss. Und die zu verändern, ist ein extrem langwieriger und schwieriger Prozess, weil ganz viele damit entscheiden müssen. Und ich glaube, dass die Richtung tatsächlich sein wird, es wird weniger verboten und weniger kontrolliert, weil es irreal ist, das zu realisieren. Da bin ich mit Michael auf einer Linie. Mehr aber dafür vergütet, und dafür braucht man Urheberrecht. Und deshalb wird es das auch weiterhin geben.
Herr Simon, ganz kurz.
Ich glaube tatsächlich auch an die Starrheit der Reformierbarkeit und deswegen glaube ich, dass es eine Parallelentwicklung geben wird, die sozusagen das Recht unterhöhlt und sozusagen tatsächlich die Macht des Faktischen wird am Ende gesiegen und egal was im Gesetzbuch steht.
Danke.
Das Gesetz wird sich weiterentwickeln. Es wird zu pauschalen Modellen kommen. Die Kopiergeräteabgabe übertragen aufs Internet halte ich für gar nicht ausgeschlossen. Aber gleichzeitig wird es eine rapide Entwicklung bei neuen Geschäftsmodellen und bei neuen Technologien geben.
Herzlichen Dank an diese Runde. Das war die Netzreporter XL-Ausgabe des Online-Talk. No Copyright war unsere Frage. Im Studio waren Christoph Käse, Till Kreuzer, Michael Seemann und Vera Linz auch am Mikrofon. Herzlichen Dank fürs Zuhören.